Die meisten Aneurysmen werden zufällig entdeckt oder man sucht gezielt danach, aber in der Regel werden sie zufällig entdeckt. Wir haben schon davon gesprochen, dass es eher im höheren Alter auftritt, sprich ab 60, 70, manchmal 80 Jahren, dass es dann eine relevante Größe bekommt.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter, jetzt sind wir wieder in deiner Grundprofession oder zumindest bei einem Verwandtschaftsverhältnis deiner Grundprofession beschäftigt, die da war. Nicht? Die meisten aufmerksamen Hörer werden das schon wissen.
Ja, ja, die wissen, dass ich zwei Lehrabschlüsse habe, Gaswasserleitungsinstallateur und Zentralheizungsbauer. Das ist schon ein Randl her. Und ja. Du leitest wie immer wunderbar ein, Oliver, danke dafür. Wir haben heute von der klinischen Abteilung für Chirurgie den ersten Oberarzt bei uns, ein Namensvetter und, wie du sagst, verwandt im Beruf. Schauen wir mal, wo die Ähnlichkeiten zum Installateurswesen sind. Wir haben den ersten Oberarzt Dr. Peter Luschczak bei uns. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hallo.
Gefäßchirurgie. Ich habe mich schlau gemacht. Hast du dich auch schlau gemacht?
Ich mache mich ja selten schlau über diese Themen, weil ich ja eh im Podcast dann die Fragen stelle, die mich interessieren. Also insofern.
Ja, weil du so ein schlauer Fuchs bist, gell? Also wir haben auch unglaublich, wenn man auf die Homepage schaut, nämlich das Universitätsklinikum St. Pölten, dann sieht man ja, dass wir nicht nur ein Schwerpunktkrankenhaus sind. Wir sehen dort auch, wenn wir uns die klinische Abteilung für Chirurgie anschauen, dass wir die gesamte therapeutische Bandbreite der allgemeinen Viszeral- und Gefäßchirurgie abdecken.
Da müssen wir jetzt schon mal wissen, was Viszeralchirurgie ist, nicht?
Wie du sagst, was Gefäßchirurgie ist,
das
kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber Peter, magst du uns einmal einen groben Überblick geben über die Tätigkeit des Gefäßchirurgen im Universitätsklinikum St. Pölten?
Ja, Gefäßchirurgie umfasst prinzipiell ein sehr breites Spektrum. Ausgenommen sind das Herz bzw. die herznahen Gefäße, die durch die Herzchirurgie abgedeckt werden. Sonst beschäftigen wir uns mit den arteriellen Gefäßen und weniger, weil das breiter auch in der Peripherie abgedeckt wird, mit den Venen bzw. Varizen. Also wir werden in erster Linie über die arteriellen Gefäße sprechen und da behandeln wir zum einen Gefäßverengungen, Arteriosklerose, zum anderen auch natürlich das breite Spektrum der aneurysmatischen Veränderungen. Von der Lokalisation her umfasst das Gebiet die Halsschlagader, vor allem arteriosklerotische Veränderungen der Halsschlagader, dann natürlich auch Veränderungen im Bereich der Hauptschlagader, der Aorta und hier der Bereich der Bauchaorta in erster Linie zu nennen. Hier sind in erster Linie zu behandeln aneurysmatische Erkrankungen. Selbstverständlich gibt es auch Verschlusserkrankungen im Bereich der Hauptschlagader. Weiters natürlich die Beckenschlagadern und dann die Schlagadern der Leiste bzw. der unteren Extremität. Hier gibt es eben auch Verschlussprozesse, aber auch aneurysmatische Veränderungen.
Ja. Jetzt hast du zwar sozusagen so grobe Überbegriffe genannt, nämlich das eine ist Arteriosklerose und das zweite war aneurysmatisch, dass es überhaupt rausbringt, also da geht es um Aneurysmen. Wie ist denn das zu differenzieren? Vielleicht erklärst, was eine Arteriosklerose ist, beziehungsweise wie man die kriegt, beziehungsweise wie man es dann merkt, dass man es hat.
Und ob man es vermeiden können, würde mich auch interessieren.
Ja, ja, ich, mir kommt schon vor, nicht? Wir gehen wieder in die Richtung, die man sehr häufig in Podcasts mit Medizinern haben, wie man was vermeiden kann mit nicht rauchen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Aber schauen wir mal.
Ja, natürlich ist der Hauptrisikofaktor der Atherosklerose, sprich der Gefäßverkalkung, das Rauchen, der Nikotinabusus. Weitere Risikofaktoren sind natürlich Störungen im Fettstoffwechsel, erhöhte Cholesterinwerte, die im Laufe des Lebens dann zu einer zunehmenden Verkalkung und somit Verengung von Gefäßabschnitten führen kann und auch zu Verschlüssen führen kann. Man unterscheidet auch zwischen akuten Verschlüssen und chronischen Verschlüssen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass bei chronischen Verschlüssen meistens der Körper im Laufe der Zeit einiges zu kompensieren vermag, was dann zu einer Einschränkung führt, aber nicht zu einem akuten Problem. Sprich, Einschränkung bedeutet zum Beispiel, oder klassisches Beispiel wäre die Schaufensterkrankheit, wo es bei Verengungen bzw. Verschlüssen chronischer Natur zu Umgehungskreisläufen kommt, die eine Versorgung gewährleisten der Beine, welche aber letztendlich bei Anstrengung den Erfordernissen nicht entspricht, und durch den Sauerstoffmangel bei Anstrengung führt es dann dazu, dass es zu Schmerzen im Oberschenkel bzw. in der Wade kommt. Das wäre eben so ein chronischer Verschlussprozess, der unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Sprich, es kann eine Einschränkung ab einer Gehstrecke von ca. 500 Metern geben, oder es kann schon zu Beschwerden nach einer Gehstrecke von 5 Metern kommen. Und je nachdem entsteht auch unterschiedlicher Leidensdruck und die Erfordernis einer Therapie.
Jetzt hast du einen Begriff erwähnt, der sich Schaufensterkrankheit nennt. Da geht es darum, nicht, dass ich sozusagen eine gewisse Gehstrecke habe, und wenn ich die in der Stadt absolviere, nicht, dann gehe ich halt von Schaufenster zu Schaufenster, muss dann aufgrund der Schmerzen stehen bleiben und schauen wir dann womöglich, bis das besser wird, ein Schaufenster an. Jetzt bitte diese Referenz zum Installateurwesen, weil ich glaube, das ist ja gar nicht so abstrus, wie das vielleicht in erster Linie klingt. Bei einem Rohr gibt es ja das auch nicht, dass sozusagen im Rohr sich der Durchfluss einfach verringert, weil sie beispielsweise Kalk anlegt. Das wäre dann vergleichbar mit Arteriosklerose, oder?
Ich sehe das auch so, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Rohre wieder frei zu bekommen. Und wenn der Peter Luschak spricht von einem Bypass oder von Umgehungskreisläufen, dann haben wir das ja auch im Installateurswesen. Bypass oder Umgehungskreislaufwerk, dass du quasi diese verlegte Stelle stilllegst, mehr oder weniger, und vorher eine Abzweigung schaffst und nachher wieder anastomisierst, also eine Verbindung zu diesem verlegten Teil schaffst. Also da hast du sicher recht, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Aber wie man das in der Gefäßchirurgie macht, ja, keine Ahnung. Und der ganze, wir Menschen, wir haben ja überall Gefäße, und es ist schon mal super, dass wir unterscheiden zwischen Venen und Arterien. Ja, also die Arterien, die vom Herzen weggehen und den Körper mit Sauerstoff versorgen, kann man mal grob, glaube ich, so sagen. Und bei den Venen, die zum Herzen zurückführen. Und wir haben jetzt mit den Beinen angefangen und diese Schaufensterkrankheit. Das ist spannend, ich habe mir gedacht, um eine Schaufensterkrankheit, über der Name, es ist wahrscheinlich in der Stadt erfunden worden, weil am Land haben wir gar nicht so viel Schaufenster. Ja.
Wobei vielleicht auch nicht so viel Arteriosklerose, nicht, dass man da von Schaufenster zu Schaufenster, ja, kommt. Das könnte schon sein. Das könnte schon sein. Aber um bei der Arteriosklerose jetzt zu bleiben, in den Beinen, was was kann da jetzt der Gefäßchirurg machen? Mhm. Nicht? Weil ich glaube, neben dem Umgehungskreislauf könnte der Installateur ja wahrscheinlich das Rohr reinigen auch nicht.
Du meinst durchputzen?
Durchputzen, genau. Mhm. Kann der Gefäßchirurgie ein Rohr durchputzen oder eine Arterie in dem Fall?
Selbstverständlich. Im Endeffekt ist es sicherlich durchaus vergleichbar. Der einzige Unterschied besteht darin, dass, wie ich zuerst erwähnt habe, der Körper auch selbst vermag, Umgehungskreisläufe zu bilden. Diese Kollateralen sind natürlich relativ dünnkalibrig und führen dann zur entsprechenden Einschränkung. Und um diese Einschränkung zu minimieren, wenn es nicht gänzlich zu beseitigen geht, gibt es eben die Möglichkeit, einen Bypass zum Beispiel anzulegen. Sprich, hier wird eine Umleitung gelegt, entweder bevorzugterweise mit körpereigenem Material, sprich mit einer körpereigenen Vene, die entnommen wird, üblicherweise vom Bein. Reserveoptionen stellen auch Armvenen zum Beispiel dar. Üblicherweise wird die Vene vom Bein entnommen und dann wird diese Vene nach entsprechender Aufarbeitung und Zerstörung der Klappen, die ja für die Venenfunktion prinzipiell wichtig sind, aber als Arterie eher hinderlich sind, wird dann diese Vene eingebaut und schafft so eine Umleitung von einem verschlossenen Gefäßsegment. Alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit des sogenannten Durchputzens. Das heißt, dass man Engstellen oder Verschlüsse mit einem Draht passiert und dann in weiterer Folge von innen her versucht, dieses Gefäß wieder zu eröffnen. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und eine ständige Entwicklung. Es gibt Stents, die eben eine Engstelle aufmachen können. Es gibt Ballone, es gibt medikamentenbeschichtete Ballone, es gibt medikamentenbeschichtete Stents, es gibt auch, um es einfach verständlich auszudrücken, sogenannte Fräsen, die Gefäßabschnitte, verengte durchputzen können. Also ein großes Armamentarium an Möglichkeiten. Es gibt auch Lithotripsie-Ballone. Das kann man sich vorstellen wie bei der Zertrümmerung von Gallensteinen oder Nieren, beziehungsweise bei der Zertrümmerung von Nierensteinen, wo eben Transmitter auf einem Ballon aufgebracht sind, die dann den Kalk sprengen können und zu Rissen im Kalk führen und das Gefäß wieder besser durchgängig machen.
Wir haben ja schon im Podcast zum Herzkatheter ganz viel über Stents, das sind diese Metallgitter, wo man Gefäße aufmacht und so gesprochen. Du kannst dich sicher erinnern, ich frage dich jetzt nicht, ob du dich erinnern kannst, du kannst dich erinnern.
Kann ich mich erinnern.
Was ich jetzt noch schnell fragen möchte, Oliver, bevor du da jetzt reinstartest. Peter, du hast über Kollaterale gesprochen. Kollaterale, wo du gesagt hast, der Körper kompensiert selbst durch Umgehungskreisläufe. Haben wir als Mensch Arterien und Venen seit unserer Geburt angelegt und das wiegt das hat? Oder wenn du sprichst davon, dass der Körper das kompensieren kann durch Kollaterale, können wir Gefäße während unserer Lebensspanne, so wie Haare und Nägel, bilden? Oder wie was kann ich mir unter einer Kollaterale vorstellen?
Man kann sich darunter vorstellen, dass bei chronischen Verschlussprozessen es zur Ausbildung von kleinen Umgehungskreisläufen kommt und hier kleine Gefäße gebildet werden.
Also die hat es vorher dann, noch nicht gegeben, die bilden
die
wir
aktiv. Die hat es in der Form nicht gegeben.
Oh wow, hast du das gewusst? Hä?
Dass man Gefäße
wie die Axolotln, uns kann man. Der Axolot, ist das nicht das
Tier? Das Axolotl. Der kann aber ganze Füße. Nicht?
Ja, aber wir kennen Gefäße, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Ja,
da muss ich schon sagen, da ist der Axolotl schon cooler.
Ist uns voraus, ja.
Jetzt hast du gesagt, man kann die Arteriosklerose mit einem Umgehungskreislauf dann beheben, wo man Vene verwendet, also körpereigenes Material. Ja. Es gibt aber, wir haben schon viele, viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die überhaupt ein Material einpflanzen, das jetzt körperfremd ist. Also irgendwelche knietotale Endoprothesen, hüfttotale Endoprothesen. Gibt sowas in der Gefäßchirurgie auch, dass man körperfremdes Material verwendet, um ein gefäßchirurgisches Problem zu beheben?
Selbstverständlich gibt es das auch. Es gibt Gefäßprothesen für die verschiedenen Körperabschnitte, die körpereigenen Materialien, so sie verfügbar sind, sind natürlich prinzipiell immer zu bevorzugen. Vor allem das Problem der Infektion ist bei körpereigenem Material, bei körpereigenen Venen, klinisch deutlich reduzierter als bei Kunststoffprothesen. Da steht man dann vor einem gröberen Problem, wenn eine Infektion auf einer Kunststoffprothese sitzt, dann erfordert es üblicherweise die Entfernung der Prothese und damit stehen wir dann wieder vor der Ausgangssituation mit der deutlich eingeschränkten Durchblutung, die manchmal nicht für den Erhalt einer Extremität ausreichend ist.
Züchten wir Gefäße schon im Labor?
Also hier ist der endgültige Durchbruch noch nicht gelungen. Das wäre prinzipiell eine praktische Sache, eine Vene zu züchten. Mhm. Wenn keine vorhanden ist, um diese dann einzusetzen. Gibt es leider nicht. Also da.
Und Spendervenen, gibt es die? Also von
es gibt,
wie in der Organtransplantation quasi?
Es gibt kryopräserviert, ist jetzt wieder ein Fachausdruck, aber es gibt Leichenvenen, die aber in der breiten Masse jetzt keinen Stellenwert haben und auch nur schwer verfügbar sind in Transplantationszentren, hat sich nicht groß durchgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen.
Du hast dann eingangs ein zweites Krankheitsbild erwähnt, das sich um Aneurysmen kümmert. Jetzt hört man das in der Bevölkerung ganz häufig nicht, dass jemand Aneurysma hat, beziehungsweise dass wo ein Aneurysma sozusagen aufgeht und dass das ein relativ schwerwiegendes Problem ist dann je nach Ort des Aneurysmas. Da wäre grundsätzlich einmal die Einordnung interessant, was ist denn so ein Aneurysma, beziehungsweise wie entsteht es und habe ich eine Möglichkeit, dass ich es detektiere und dass die Frage nicht zu einfach wird, kann ich es irgendwie verhindern auch?
Beginnen wir am Schluss. Verhindern ist schwierig. Okay. Wie kommt es oder wie entsteht so ein Aneurysma eigentlich? Der Hauptrisikofaktor ist sicherlich die genetische Belastung, die Erblast, dass es zum Auftreten von Aneurysmen kommt. Hier wird eine Verschiebung im Bindegewebe, in der Festigkeit des Bindegewebes angenommen, die dazu prädestiniert, solche Ausweitungen, Gefäßausweitungen zu bilden. Es gibt auch so erbliche Bindegewebserkrankungen wie ein Ehlers-Danlos oder Marfan-Syndrom, wo so Aneurysmen schon in sehr jungen Jahren auftreten können. Üblicherweise sonst treten sie im höheren Alter auf. Die meisten Patienten sind um die 50, 60 Jahre oder älter, die mit größenrelevanten Aneurysmen bei uns vorstellig werden. Weitere Risikofaktoren für das Auftreten eines Aneurysmas sind die altbekannten Verdächtigen wieder das Rauchen, dann natürlich auch wieder Fettstoffwechselstörungen. Also diese Faktoren sind welche, die selbst beeinflussbar sind. Wenn das Aneurysma allerdings einmal vorhanden ist, dann kann man es nicht verkleinern, oder es gibt auch noch nicht das Medikament, um ein Aneurysma, das sich noch nicht in einer behandlungsbedürftigen Größe befindet, in der Größe stationär zu halten. Man kann es nur beobachten, und wenn es eine gewisse Schwellengröße überschreitet, dann einer Behandlung zuführen.
Und was ist jetzt konkret der Aneurysma? Also was sieht man da, oder was sieht der Gefäßchirurg dann?
Beim Aneurysma sieht man eine Ausweitung des Gefäßes auf das über zweieinhalbfache des normalen Durchmessers. Abhängig von normalen Gefäßdurchmesser spricht man bei der Aorta, bei der Hauptschlagader, bei 3-3,5 cm von einem Aneurysma, und bei Beckenschlagadern oder Beinschlagadern natürlich schon bei geringeren Durchmessern. Häufige Lokalisation für ein Aneurysma sind sonst noch eben die Beckenschlagadern, manchmal Leistenschlagadern. In der Kniekehle kommt es relativ häufig vor, und das Problem beim Aneurysma ist jetzt zum einen, was wir schon erwähnt haben, sicherlich das Risiko, dass es zum Platzen, zur Ruptur kommt, was dann ein akut lebensbedrohliches Krankheitsbild darstellt. Zum anderen ist das Problem des Aneurysmas auch, dass die Flusseigenschaften sich verändern, dass wir normalerweise von einem laminaren Fluss sprechen, und dass es dann zu Turbulenzen kommt. Turbulenzen, glaube ich, kann man so verstehen. Und wenn es zu Turbulenzen kommt, dann kann es leichter zur Ausbildung von Blutgerinnseln kommen. Und diese Blutgerinnsel stellen wieder einen Risikofaktor dar, dass etwas embolisieren kann und dann kleinere Gefäße der Endstrombahn letztendlich verstopfen kann, was dann wieder zu einer Durchblutungsstörung führt. Also hier trifft sich der Gefäßverschluss mit dem Aneurysma. Mhm. Wobei in der Endstrombahn das Problem ist, dass das schwieriger zu behandeln ist, weil eine Engstelle oder ein Verschluss, der sich zentraler befindet, kann leichter überbrückt werden. Wenn ich in der Endstrombahn bin, dann habe ich ein Problem, dass die Möglichkeiten der Behandlung sehr überschaubar sind.
Mhm. Jetzt wäre das ein gültiger Vergleich, Peter, du bist ein Radfahrer, nicht? Wenn ich jetzt einen Fahrradschlauch habe, wo ein Teil der Wand ein bisschen dünner ist und ich pumpe da Luft ein, dann wird sich da so eine Beule ergeben, nicht? Und die Beule wird über den Druck mehr oder weniger verursacht, und die wird womöglich auch mehr. Der Riss vielleicht in der Innenwand vom Fahrradschlauch auch. Wäre das ein gültiger Vergleich für Aneurysma?
Teilweise.
Teilweise.
Also es gibt die echten Aneurysmen und die falschen Aneurysmen, falsche Aneurysmen wie Punktionsaneurysmen zum Beispiel. Die haben eine umschriebene Wandschwäche oder einen umschriebenen Wanddefekt, der dann abgedeckt wird durch umgebendes Gewebe. Und das echte Aneurysma besteht normalerweise aus allen Wandschichten.
Okay. Und also ein Risiko ist ja, glaube ich, auch, dass sozusagen dieses Aneurysma platzt, ich sage es jetzt so laienhaft, weil mir tatsächlich kein anderer Begriff einfällt, und das dann zu einer starken Blutung kommt. Also wenn beispielsweise im Bauch die Aorta platzt, ist ja das ein riesiges, großkalibriges Gefäß. Ich meine, nachdem du das schon oft live gesehen hast, wie kann man sich denn die Bauchaorta so vorstellen? Weil die wird schon das Kaliber von einem Gartenschlauch haben wahrscheinlich, nicht?
Also die normale Bauchaorte hat einen Durchmesser von ca. 2 cm, da kommen wir also ganz
guter
gut
Gartenschlauch.
In guter Gartenschlauch. Wenn es platzt, ist es meistens so, dass es auch nach hinten in den Rücken hin blutet und das dann in gewisser Weise eine körpereigene Kompression vorhanden ist. Bei einer freien Ruptur, bei einem freien Platzen nach vorne zum Beispiel, muss man davon ausgehen, dass eine Behandlung nicht mehr erlebt wird, weil das viel zu schnell geht. Das sind ein paar Schläge, 10, 20, 30 Herzschläge und dann ist zu viel Blut verloren. Aber wenn es nach hinten abgedeckt ist, das ist die klassische Ruptur, führt das zu starken Schmerzen, zu Rücken-Bauchschmerzen. Und dann ist üblicherweise ein Zeitfenster für eine Behandlung gegeben.
Und merke ich, dass ich ein Aneurysma habe?
Selten. Also die meisten Aneurysmen werden zufällig entdeckt oder man sucht gezielt danach, aber in der Regel werden sie zufällig entdeckt. Wir haben schon davon gesprochen, dass es eher im höheren Alter auftritt, sprich ab 60, 70, manchmal 80 Jahren, dass es dann eine relevante Größe bekommt. Und daher werden viele Aneurysmen auch von den Urologen detektiert. Was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass Männer hier in diesem Fall eher benachteiligt sind. Das Verhältnis Mann zu Frau beträgt in etwa 8:1. Das heißt, Männer sind 8-mal häufiger betroffen. Das heißt, der Urologe hat eine gute Möglichkeit, ein Aneurysma zu detektieren, da er ja auch mit dem Ultraschall vor Ort ist und viele Zuweisungen oder Erstdiagnosen, Erstabklärungen kommen dann vom Urologen und die Patienten müssen dann weiteren speziellen Untersuchungen, Computertomographie zugeführt werden, um dann abzuschätzen, ob es behandlungsbedürftig ist und in welcher Art es behandelt werden kann.
Also das Aneurysma im Bauchraum ist ein Zufallsbefund meistens und detektierbar durch einen Ultraschall, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder wird meistens im Zuge einer Ultraschalluntersuchung detektiert. Und weil du diese Aussage gemacht hast, Oliver, dass unser Gast, dass der Peter Luschczak das sehr oft sieht und du hast das dann eher aufgeklärt, wenn es quasi nach vorne, ein Aneurysma im Bauchraum nach vorne aufgeht, dass die Überlebenschance, ja, da muss er wahrscheinlich schon am OP-Tisch sein und das zufällig dort passieren, weil sonst sieht man es ja gar nicht, sondern du siehst eher die nach hinten aufgehen, die komprimiert werden eigens und die Patienten kommen wahrscheinlich auf die Notfallabteilung, weil sie akut Schmerzen haben und beim Herzinfarkt wird es oft beschrieben, dass man so
eine
Vernichtungsschmerz hat und Todesangst in ihm an. Das wird in dem Fall auch sehr ähnlich sein und deshalb geht man auf die Notfall am besten nur mit der Rettung und dann, ja. Wie oft siehst du das wirklich? Und
also es ist phasenweise wir hatten von Mitte Dezember bis Mitte Jänner 5 Fälle eines rupturierten Aneurysmas. Manchmal ist dann auch 2-3 Monate kein Fall. Aber im Durchschnitt kann man schon von einem pro Monat ausgehen.
Jetzt bitte für den Laien und womöglich auch für den Installateur ist ja ungewöhnlich nicht, dass ich was repariere, wo was durchrinnt. Nicht, weil, also ihr werdet nicht mehr ans Wasser auch dran, oder bitte?
Ja, und, aber es gibt so, also gerade für Weißt du, ich bin ja auch schon so lange weg, aber ja, wir müssen einmal einen Installateur-Master einladen. Einer, der sich wirklich auskennt. Ne? Nein, es hat die Möglichkeit zum Beispiel gegeben früher, dass du, wenn du bei Heizungen, wo du nicht die ganze Anlage entleeren hast können, dass du so Schellen angebracht hast, wo du dann einen Teil eingefroren hast. Um den defekten Teil, also links und rechts vom defekten Teil
quasi. Eingefroren im Sinne von
wirklich eingefroren, Stickstoff oder so. Ja, genau. Ja. Um dann den defekten Teil zu reparieren oder auszutauschen, wie auch immer, ohne die gesamte Anlage zum Beispiel zu entleeren. Ja.
Also wenn das in der Gefäßchirurgie geht, muss gleich ein Patent anmelden, aber ja, sonst, wie Peter, operiert ihr quasi an einem mehr oder weniger im Betrieb befindlichen Gefäß? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann ich sowas stückeln? Wie kann ich das abschneiden, woanders draufstecken, wie geht das? Lass dich das einfach erklären.
Man muss es auch aus dem Blutstrom ausnehmen, wenn wir jetzt von der offenen Operation sprechen. Die andere Variante oder Alternative ist ja die, dass man von innen den Behandlungsweg sucht, was wir als Gefäßchirurgen ja auch immer mehr machen, schon aus Gründen der geringeren Invasivität. Aber bei der offenen Operation muss es natürlich aus dem Blutstrom ausgenommen sein, was in der Regel über einen Zeitraum ohne Probleme möglich ist. Das ist natürlich abhängig von dem Gefäßsegment. Wenn wir zum Beispiel an der Halsschlagader operieren, machen wir das beim wachen Patienten, der nur eine lokale bzw. regionale Betäubung erhält, um feststellen zu können, ob der Patient das Ausklemmen der Halsschlagader toleriert. In den meisten Fällen wird das bei Verschluss bzw. bei Engstellen gut toleriert, weil der Körper auch im Gehirn vermag, das zu kompensieren. In seltenen Fällen allerdings kann der Körper das nicht ausreichend kompensieren. Das sind 10% oder weniger als 10% der Eingriffe. Dann ist es erforderlich, hier gegenzusteuern. Und dann wird ein sogenannter Shunt eingelegt. Das ist ein kleiner Kunststoffschlauch, der auch während der Rekonstruktionsphase eine Durchblutung über diesen Weg sicherstellt. Im Bereich der Beine bzw. Bauchschlagader kann man relativ lange den Blutstrom unterbrechen. Es muss natürlich auch die Blutgerinnung entsprechend gehemmt werden, damit es nicht zu Blutgerinnseln kommt. Das heißt, hier wird üblicherweise ein Heparin verabreicht, um die Bildung von Blutgerinnseln zu verhindern. Aber die Toleranz der Beine ohne durch Blutung auszukommen, ist jetzt relativ lang. Wir reden da von 6 Stunden, wo problemlos eine Rekonstruktion erfolgen kann. Wenn man ein Aneurysma auf Höhe der Nieren versorgen muss, dann wird es problematischer. Die Nieren haben nicht so eine lange Ischämietoleranz, das heißt, können nicht zu lange ohne Durchblutung auskommen. Hier sollte man nach Möglichkeit nach einer halben Stunde wieder eine Durchblutung der Nieren sicherstellen können.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Peter, ich nehme die Niere jetzt gleich auf, weil ich habe ja lange im Bereich der Nephrologie gearbeitet und viele unserer DialysepatientInnen an der Hämodialyse haben leider einen Diabetes. Der Diabetes ist oft die Grunderkrankung, die dann zu der Einschränkung in der Nierenfunktion führt, weil auch kleine Gefäße, Arteriosklerose. Und viele von denen haben auch Durchblutungsstörungen in den Beinen und manchmal kommt es auch zur Amputation, Vorhofsamputation, also beginnt meistens so Entschuldigung für den Ausdruck, scheibchenweise. Manchmal sind die Zehen betroffen, dann der Vorfuß und dann geht's manchmal weiter. Ist die Gefäßchirurgie eine Teamarbeit oder wer führt denn zum Beispiel dann so, wenn man keine Durchblutung mehr herstellen kann und es kommt zu nekrotischen, also nicht durchbluteten schwarzen Zehen, wo ist da der Gefäßchirurg? Wer führt denn so eine Amputation eigentlich durch, wenn die notwendig ist?
Um zunächst auf die Teamarbeit zurückzukommen, definitiv. Die Gefäßchirurgie sieht sich insgesamt immer im Gefüge mit anderen Disziplinen. Wenn wir von der Nephrologie kommen, vom Diabetes, ist hier ganz wichtig auch eine Vernetzung mit den Diabetologen, auch für die Zukunft eine gute Einstellung des Diabetes sicherzustellen. Die Patienten, die oft erstmalig mit Nekrosen vorstellig werden, kommen mit einer sehr insuffizienten Einstellung. Und hier ist es ganz wichtig, auch eine Vernetzung mit den anderen Disziplinen herzustellen.
Amputation,
ja. Nachdem wir ja eine chirurgische Abteilung sind, führen wir auch die Amputationen selbst durch. Amputationen werden an der Abteilung für Chirurgie durchgeführt. Dramatische Amputationen werden natürlich von Unfallchirurgen bzw. Traumatologen durchgeführt, aber teilweise werden Amputationen auch von der Abteilung für plastische Chirurgie durchgeführt. Der Großteil der Amputationen wird an unserer Abteilung selbst durchgeführt.
Okay. Jetzt haben wir uns eine ganze Weile über Arterien unterhalten. Es gibt aber ein zweites Gefäßsystem, Peter, das du schon aufgeklärt hast, nicht das venöse System oder die Venen, aber du hast nur zu den Arterien einen Einwand, Peter.
Ich wollte eins noch ergänzen, weil wir von der Vernetzung mit anderen Disziplinen gesprochen haben, auch natürlich erwähnen, dass die Behandlung von Gefäßengstellen auch in guter Zusammenarbeit mit der interventionellen Radiologie erfolgt. Wie ich zuvor erwähnt habe, gibt es zum einen die offene Operation, zum anderen den Weg von innen. Der Weg von innen, so er ohne Schnitte möglich ist, wird von den interventionellen Radiologen durchgeführt. In der Regel in lokaler Betäubung. Wenn von innen Therapien gemeinsam mit chirurgischen Lösungen anzustreben sind, dann machen wir das als Gefäßchirurgen auch selbst. Aber wir teilen uns hier die Arbeit oder die Aufgaben auch mit den interventionellen Radiologen.
Das ist, wenn auf der Homepage steht, radiologische Hybridoperationen, dann ist das genau das, von dem du gerade gesprochen hast. Also dieses mit den Radiologen gemeinsam.
Hybridoperationen, in der Regel führen wir dann, wenn wir operieren, die Interventionen auch in den meisten Fällen selbst durch. Gehen Interventionen aber auch rein über die Leiste und dann werden sie in lokaler Betäubung durch die interventionellen Radiologen durchgeführt.
Okay. Venen. Du denkst an Krampfadern wahrscheinlich,
ich
oder?
Ich denke an Krampfadern jeden Tag doch in der Früh, nicht? Weil ich selber auch zum Teil an,
also komm, an, lass dich beraten.
Krampfadern leide, nicht darum war mir das ein wichtiger Punkt. Gehört auch zur Gefäßchirurgie, oder? Macht aber den Eindruck, ja, wenn es nicht so komplex wäre, wie jetzt das arterielle System oder täusche ich mich da auch?
Wie man es nimmt.
Sehr charmant.
Komplex. Die Konsequenzen bei den Arterien sind andere. Also, weil wir ja zuvor schon von Amputation gesprochen haben, das gibt's halt bei Venenerkrankungen, bei Krampfadern nicht. Deshalb erscheint es natürlich weniger komplex. In der Masse machen natürlich die Krampfadern, das Krampfadernleiden einen noch viel größeren Anteil an Krankheit im Gesamtkollektiv aus. Wobei eben die Versorgung von Krampfadern nicht primär durch gefäßchirurgische Zentren erfolgt und erfolgen muss, sondern auch in der Peripherie stattfinden kann.
Peter, sind Krampfadern nur ein ästhetisches Problem oder sagst du als Gefäßchirurg, Krampfadern sollte man sich schon anschauen, weil die in weiterer Folge, ich weiß es nicht. Ja, also
Krampfadern sind definitiv nicht nur ein ästhetisches Problem. In fortgeschrittenen Stadien kann ja das Krampfadernleiden auch zur Ausbildung von großen defekten Geschwüren, Ulzeren führen. Daher kann man es definitiv nicht als ästhetisches Problem abstempeln. Es gibt halt die verschiedensten Ausprägungen des Krampfadernleidens, was sozusagen beginnt mit einer leichten Schwellneigung beziehungsweise einem leichten Ziehen im Bereich der Beine, kann dann eben zu schweren Hautveränderungen bis hin zu offenen Ulzeren führen.
Und es ist nichts, was ich aussitzen kann. Also schauen wir mal, ist bei den Krampfadern wahrscheinlich zu wenig.
Oder Wasser treten, nicht?
Aber da tue ich ja was. Aber da tue ich was.
Also da weiß man ja nicht,
ob es hilft. Ob es hilft, weiß ich nicht, aber da darf man ja was im Gegensatz zum, naja, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja. Das ist Österreich, ja. Schauen wir mal.
Na, vielleicht zur Entstehung, wie entsteht die offene Stelle beim Krampfadernleiden. Bei den Arterien haben wir gesagt, es kommt zu wenig Blut in die Peripherie. Dadurch kommt es zu einer Minderversorgung und dadurch kommt es zum Absterben von Gewebe. Das ist relativ einfach nachvollziehbar. Bei Krampfadernleiden ist es eben so, dass der Rücktransport des Blutes aus den Beinen insuffizient ist und das sozusagen Blut in den Beinen versackt und das zu einem erhöhten Gewebsdruck dann führt. Und dieser erhöhte Gewebsdruck kann eben in milder Ausprägung eine leichte Schwellneigung darstellen und in weiterer Folge aber eben zu deutlichen Hautveränderungen führen bis hin, dass durch den erhöhten Druck die Spannung es dann zum Aufgehen und zu Defekten, manchmal sehr großen Hautdefekten kommt.
Und was tut man dagegen? Weil da hört man ja in der Umgebung, nicht, man kann die Krampfadern ziehen, also raus.
Ziehen und veröden.
Das Ziehen und zwar, veröden, ja, ja, mit Schaum. Nicht? Also ja, die Schaumverödung hört man da auch immer.
Genau, oder? Auch hier gibt es eben die Möglichkeit, von innen zu behandeln. Sprich, man appliziert einen Schaum, der zu einer Verödung des Gefäßes führt oder man nimmt die Krampfade heraus. Das Wichtigste ist einmal zuvor die profunde Abklärung mittels Ultraschalluntersuchung, um herauszufinden, wo befindet sich tatsächlich das Problem, wo sind die klappen undicht und wo versackt das Blut tatsächlich. Und auch hier ist es dann wichtig, eine maßgeschneiderte Therapie anzubieten. Und das kann eben sein, zum einen die Operation, sprich das Ziehen der Krampfader. Das kann sein eine Verödung einer größeren Krampfader. Da gibt es die Methode mit einem Laser, da gibt es Radiofrequenzablation und dann gibt es natürlich für kleinere Gefäße die Möglichkeit der Schaumverödung mit Ethoxysclerol. Das ist ein gefäßwandreizende Substanz, die dazu führt, dass es zu einer Entzündungsreaktion kommt und letztendlich dann das Gefäß sich verschließt.
Jetzt haben wir eingangs, wie du gesagt hast, man kann eine Arterie durch eine Vene ersetzen, besprochen, dass man die Venenklappen da entfernen muss. Jetzt ist das auch was recht Abstraktes, was man sich, glaube ich, jetzt nicht so vorstellen kann, dass in einem Blutgefäß eine Klappe verhindert, dass Blut zurückfließt. Ich glaube, das ist die Ursache. Plus dem Thema, wie kommt denn Blut gegen die Schwerkraft, wenn ich stehe, wieder zum Herz? Weil jetzt haben wir die Venenklappen, also es kann einmal nicht zurück, im günstigsten Fall. Aber wie kommt es denn wieder nach oben?
Da sind eben mehrere Mechanismen beteiligt. Wie du richtig gesagt hast, zum einen die Venenklappen, die dann das Versacken verhindern. Zum anderen trägt die Pulswelle der begleitenden Arterie zum Rücktransport bei und auch die Muskelkontraktionen tragen zum Rücktransport des Blutes zum Herzen bei. Also verschiedene Faktoren sind hier daran beteiligt.
Warum ich frage, ist, wahrscheinlich ist dann nicht verkehrt, dass ich mich bewege, oder? Bei Krampfadern. Und es ist womöglich sicher auch Kompression Fehler von außen, also so Stützstrümpfe, Bandagen, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht verkehrt, wenn ich an sowas leide, oder?
Genau. Die Kompressionstherapie ist eine wesentliche Säule der konservativen Therapie, beziehungsweise auch nach Operationen ist die Kompressionstherapie eine therapeutische Säule, ja. Mhm.
Fein, Peter, wir limitieren uns ja immer auf Dreiviertelstunde, würde ich jetzt sagen. Nicht am Anfang haben wir immer gesagt, auf eine halbe Stunde. Aber das geht hier in der Regel nicht aus. Du stößt dann in der Regel so eine Abschlussfrage.
Ja, das bist du. Ich fasse zusammen und ich habe wieder viel gelernt. Also wir haben was mit Axolotl gemeinsam. Das gefällt mir.
Ja, wobei, da müssen wir ein Foto in die Shownotes geben. So schmeichelhaft ist das nicht. Ich hab nichts mit einem Axolotl gemeinsam. Du vielleicht.
Ja, dass wenn wir akute Schmerzen haben und schnell ins Spital sollten, dann rufen wir die Rettung an und bei chronischen Dingen wie unter anderem die Krampfadern, die sollten wir auch nicht aussitzen sollten, sondern sollten die anschauen lassen, bevor es eben zu offenen Beinen kommt. Was wir beide schon wissen ist, und du bist da eh großartig, Bewegung ist Leben. Ja. Nicht rauchen macht Sinn, den Fettstoff, also zu wissen, wie hoch sind die Cholesterinwerte, schaut auch nicht, insofern gesunde Untersuchungen machen. Und der Bluthochdruck, über den haben wir zwar nicht geredet, aber ich glaube auch, dass der sich nicht günstig auswirkt auf die Gefäßsituation. Ja. Im Allgemeinen, dass Gefäßchirurgie immer Teamarbeit ist. Ja, das sind meine Learnings. Hast du auch irgendwas gelernt eigentlich heute?
Ich habe gelernt, dass man Krampfadern auch mit Schaum veröden kann. Das hört sich jetzt einmal nicht ganz attraktiv an, aber Nein. Wird vielleicht eine Option sein, die ich in Kauf nehmen muss, eines Tages, wenn ich älter wäre.
Und das wünsche ich dir.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und ich mache mir dann immer nur Gedanken über so ein bisschen die Zukunft. Wenn man jetzt dieses Thema künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter, wenn man diese Themen ins Auge fasst, gibt es da auch was, wo man sagt, da ist irgendwas Anteportas in der Gefäßchirurgie? Oder 3D-Druck beispielsweise. Also ich habe, wie du gesagt hast, Peter, Züchten im Labor von Blutgefäßen. Nicht? Warum nicht ausdrucken am 3D-Drucker? Mhm.
Sowas gibt es schon. Insgesamt ist die Gefäßchirurgie ein sehr spannendes Betätigungsfeld, weil es eine rasante Entwicklung gibt, vor allem im endovaskulären Bereich. Und die neueste Entwicklung oder neueste Entwicklungen betreffen jetzt auch bei der Versorgung von Aneurysmen sogenannte Physician Modified Endografts, sprich das sind durch den Chirurgen veränderte Stents, die auch mit Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt werden. Zumindest das Modell der Aorta und wo dann die Fenster für die Abgänge von größeren Gefäßen wie Nierenschlagadern durch den Chirurgen selbst hineingemacht werden und ausgenäht werden und das Ganze dann wieder verpackt und sozusagen direkt implantiert wird. Also das ist eine Entwicklung, wo wir gerade am Beginn stehen und wo es wahrscheinlich in weiterer Zukunft auch hingehen wird.
Also auf den Patienten zugeschnitten, verstehe ich das richtig?
Auf den Patienten zugeschnitten gibt es ja schon, machen wir schon längere Zeit sogenannte Custom-Made-Prothesen, die werden auf dem Patienten direkt angefertigt, sprich es werden Ausnehmungen für die großen Gefäße entsprechend der Patientenanatomie gefertigt und die Prothese wird in einem Intervall von circa 2 bis 3 Monaten geliefert und ist, wie gesagt, eine Maßanfertigung für den Patienten, was natürlich mit entsprechenden Kosten auch verbunden ist. Aber so können auch Aneurysmen, die oberhalb der Nierenschlagadern sich befinden, versorgt werden mittels Stent. Das Problem, wie gesagt, ist die Wartezeit und bei sehr großen Aneurysmen ist dann doch von unserer Seite und auch natürlich von Patientenseite oft ein ungutes Gefühl da. Mhm. Und hier erwartet man sich eben durch Prothesen, die man selbst anpassen kann, die Wartezeit deutlich zu verkürzen, beziehungsweise im Extremfall es dann auch im Notfall einsetzen zu können.
Mhm. Verstehe. Ich hätte gesagt, wir haben dieses Gefäßthema wahrscheinlich zumindest angerissen. Was sagst du?
Ja, also ich finde, wir haben was ich noch frage, aber danke, das möchte ich nicht mehr noch fragen. Wir haben gehört, die Aorta im Bauchraum ist, du hast das mit einem Gartenschlauch verglichen, jetzt kenne ich deine motorischen Fähigkeiten, das heißt, da wärst du wahrscheinlich in der Lage,
da noch
einen anzusetzen, aber es gibt wahrscheinlich kleinere Gefäße auch. Die ihr versorgt als Gefäßchirurgen. Jetzt kann ich mir persönlich vorstellen, ja, 2 Zentimeter, da habe ich ein Bild dazu und da gibt es Nadel und Faden und das kann man nähen. Und wenn du von Anastomosen sprichst, dann sprichst du davon, dass du was wo drauf nähst oder annähst. Wie schaut es in die andere Richtung aus, nämlich in Richtung klein? Was hast du da noch in der Hand?
Die kleineren Gefäße sind zum Beispiel Gefäße im Bereich des Unterschenkels, wo wir einen Durchmesser von circa 2-3 Millimeter sprechen. Sprich, auch hier gibt es Beibässe auf solche Gefäße. Da arbeiten wir üblicherweise, wie aber auch bei der Aorta, mit einer Lupenbrille, die eine Vergrößerung von 2,5.
Also das Sehen ist das eine, aber dann, also ein Zittern gibt es da nicht mehr, oder? Du bist
zitterfrei.
Zitterfrei.
Man muss sich abstützen.
Ja. Okay, ja, da werden wir mal zuschauen.
Ich glaube auch. Ja? Ich glaub auch.
Natürlich gibt es noch kleinere Gefäße, aber das machen die plastischen Chirurgen bei Replantationen, wo man unter dem Mikroskop arbeitet. Also unter dem Mikroskop arbeiten wir nicht. Unsere Gefäße sind in einer Größe, die mit einer Lupenbrille mit 2,5-facher Vergrößerung möglich ist.
Oliver,
Peter,
danke für deine Zeit. Peter, fein war's. Danke, dass du da warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vergessen Sie nicht auf unsere E-Mail-Adresse, die wir nämlich, also ich vergesse eigentlich drauf, wenn ich die Zuhörerinnen, podcast@stpoeltem.lknoe.at, wenn Sie Themenwünsche haben, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. Wir nehmen die selbstverständlich mit auf und ja, du sagst dann immer liken.
Und sharen. Mhm. Und weiß eigentlich gar nicht, was
aber du sagst
man
das.
Da tut, aber ich sag's immer nicht, weil es so üblich ist. Also liken und sharen Sie uns, wo immer das möglich ist.
Danke.